Stell dir mal vor, du stehst in dem Gebäude, in dem du dein ganzes Leben lang gebetet hast.
Mhm.
Vielleicht ist das so ein gewaltiger Dom oder ein antiker Tempel. Du siehst diese massiven Wände aus Stein, den goldenen Altar. Du riechst vielleicht den schweren Weihrauch in der Luft.
Ja, so diese absolute Heiligkeit.
Genau. Alles um dich herum fühlt sich absolut beständig an. Unverrückbar. Es ist quasi das Zentrum deines Universums. Und dann tritt jemand an dich heran und sagt dir, völlig trocken, das alles hier ist nur eine Kulisse.
Wow.
Ja, eine temporäre, billige Requisite aus Gips und Pappe sozusagen. Und das echte Original, die wahre Realität, die existiert in einer völlig anderen Dimension.
Ein ziemlicher Schock für das Weltbild.
Absolut. Und genau diesen massiven mentalen Schock verpasst der Autor des Hebräerbriefs seinen allerersten Lesern. Und genau dieses theologische Erdbeben wollen wir heute in unserer Analyse entpacken.
Sehr gerne.
Wir stützen uns dabei auf deine eingereichten Notizen zu Hebräer 8, speziell auf die faszinierenden Ausarbeitungen von Dr. David A. de Silva.
Genau, eine extrem spannende Quelle.
Aber wenn ich mir diese Texte so ansehe, also ich stolpere direkt am Anfang über einen gewaltigen Widerspruch. Der Autor nennt Jesus unseren Hohepriester.
Richtig.
Aber mein erster Gedanke ist da, warte mal, Jesus wurde von den Römern außerhalb der Stadtmauern an so einem Holzkreuz hingerichtet. Er hat nie im Tempel in Jerusalem geopfert, er trug keine priesterlichen Gewänder.
Er war ja im Grunde ein Handwerker aus Galiläa.
Eben. Wie kann der Text dann diesen massiven Anspruch erheben, Jesus sei der ultimative Hohepriester, wenn er doch hier auf der Erde für diesen Job eigentlich, ja, völlig disqualifiziert war?
Ja, das ist exakt das rechtliche Dilemma, vor dem der Autor stand. Und er löst das im Hebräerbrief mit einer wirklich bestechenden Logik.
Okay, wie macht er das?
Also, wenn wir uns die Vorgaben der Tora ansehen, also die Gesetze des Mose, dann gab es dort extrem strikte Zugangsbeschränkungen. Das Priestertum war ein absolutes Monopol.
Nur für den Stamm Levi, oder?
Exakt, nur der Stamm Levi. Jesus aber, und das war allgemein bekannt, stammte genealogisch aus dem Stamm Juda.
Also der Stamm der Könige, der Stamm Davids.
Genau, aber eben nicht der Stamm der Priester. Das heißt, auf der Erde hätte er niemals am Altar dienen dürfen. Er wäre ganz praktisch gesehen schon bei der einfachen Einlasskontrolle in den inneren Vorhof gescheitert.
Die hätten den quasi direkt am Eingang abgewiesen.
Völlig chancenlos. Aber der Autor stützt seine Argumentation jetzt auf eine andere Stelle, nämlich Psalm 110. Da gibt es diese göttliche Zusage, du bist Priester in Ewigkeit.
Ah, okay.
Und wenn das wahr ist, und für den Autor ist das eine unerschütterliche Wahrheit, Jesus aber auf der Erde rechtlich gesehen kein Priester sein darf, dann bleibt nur eine einzige logische Schlussfolgerung übrig.
Er muss woanders arbeiten.
Richtig. Er muss seinen priesterlichen Dienst an einem Ort verrichten, der nicht dieser irdischen Gesetzgebung und den Restriktionen der Tora unterliegt.
Also im Himmel.
Ganz genau. Er muss in einem himmlischen Heiligtum dienen. In der wahren Stiftshütte, wie der Text das nennt, die von Gott selbst und eben nicht von Menschenhänden errichtet wurde.
Er agiert also quasi in der himmlischen Zentrale.
Ja.
Und operiert damit völlig außerhalb der irdischen Zuständigkeit. Das ist wirklich ein cleverer juristischer Ausweg.
Absolut.
In den Notizen von de Silva, da wird in diesem Zusammenhang auf Exodus Kapitel 25 verwiesen.
Mhm, die Baupläne.
Genau, da bekommt Mose auf dem Berg Sinai den Befehl, die irdische Stiftshütte exakt nach dem Muster zu bauen, das Gott ihm da oben gezeigt hat. Der irdische Tempel, also all das Gold, die Altäre, diese schweren Vorhänge, das ist laut der Quelle buchstäblich nur ein Abbild und Schatten der himmlischen Realität.
Ein sehr wichtiges Konzept hier.
Aber, also wenn ich diese Begriffe höre, Schatten und Abbild und die wahre Realität im Unsichtbaren, da läuten bei mir sofort alle philosophischen Alarmglocken.
Ich kann mir schon denken, warum.
Das klingt doch verdächtig nach Platons Höhlengleichnis, oder? Also diese perfekte Welt der unsichtbaren Ideen im Kontrast zu unserer materiellen Welt, wo wir nur fehlerhafte Kopien an so einer Höhlenwand sehen. Hat der Autor da einfach griechische Philosophie kopiert?
Das ist eine super häufige Annahme, weil die Parallelen im Vokabular wirklich frappierend sind. Aber Dr. de Silva verneint das in seiner Analyse extrem klar. Die Mechanik darunter ist eine völlig andere.
Inwiefern?
Bei Platon, da haben wir es ja mit einem statischen, zeitlosen Universum zu tun. Also ein ewiger Kontrast zwischen reinen geistigen Ideen und der physischen Materie. Und Materie gilt da oft als minderwertig, quasi als Gefängnis der Seele.
Ja, genau. Körper ist schlecht, Geist ist gut.
Richtig. Aber im Hebräerbrief bewegen wir uns tief in der jüdischen Kosmologie und einer stark ausgeprägten Eschatologie.
Eschatologie, also kurz zur Einordnung, das ist die theologische Lehre von den sogenannten letzten Dingen, ne?
Dem ultimativen Ziel der Geschichte.
Exakt. Wir reden hier über eine Zeitachse, nicht über abstrakte philosophische Zustände. Platon denkt zeitlos, der Hebräerbrief denkt in einem historischen Heilsdrama.
Ah, okay, also Gott entfaltet da einen Plan in der Menschheitsgeschichte?
Genau, ein Plan, der auf einen physischen und spirituellen Höhepunkt zusteuert. Die himmlische Realität ist in dem Text nicht einfach nur eine abstrakte Idee außerhalb von Zeit und Raum.
Die man dann durch langes Nachdenken irgendwie erreicht.
Nee, überhaupt nicht. Sie ist eine echte, künftige Realität, die jetzt im Moment für unsere Augen vielleicht noch unsichtbar ist. Aber, und das ist der Punkt, sie wird nicht ewig unsichtbar bleiben.
Okay, das ist ein riesiger Unterschied zu Platon. Absolut. Und diese Denkweise, die war im hellenistischen Judentum damals sehr präsent. Die Notizen erwähnen da Schriften wie das erste Enoch-Buch oder das zweite Baruch-Buch.
Was steht denn da drin?
Im Baruch-Buch gibt es eine faszinierende Szene. Nach der brutalen Zerstörung Jerusalems durch feindliche Armeen tröstet Gott den Propheten und sagt sinngemäß, der irdische Tempel liegt jetzt zwar in Trümmern, aber der wahre himmlische Tempel, den existiert weiterhin unbeschadet.
Wow, der ist also von menschlichen Armen völlig unantastbar.
Genau, den hatte er schon Adam und später Mose gezeigt.
Okay, wenn wir diese Logik jetzt mal konsequent weiterdenken, dann hat das ja gigantische Konsequenzen. Weil wenn der irdische Tempel wirklich nur so ein Platzhalter ist, eine temporäre Blaupause für etwas Zukünftiges, dann sind doch logischerweise auch alle Regeln und Rituale, die an diesen Steintempel gebunden sind, nur Platzhalter.
Exakt. Schattenregeln für ein Schattengebäude.
Das erklärt natürlich, warum der Autor in Kapitel 8 den sogenannten Alten Bund als derart fehlerhaft beschreibt.
Ja, das greift ineinander.
Weißt du, als ich diesen Teil deiner Notizen gelesen habe, da kam mir so ein modernes Bild in den Sinn.
Lass hören.
Der Alte Bund funktioniert eigentlich wie eine von diesen alten, extrem klobigen externen Festplatten.
Okay.
Du hast die Gesetze schwarz auf weiß auf Steintafeln geschrieben. Sie sind solide, ja, aber sie sind eben extern. Sie sind völlig getrennt vom menschlichen Betriebssystem.
Ein sehr treffendes Bild.
Und um das System am Laufen zu halten, musstest du ständig manuell synchronisieren. Der Aufwand war ja irre. Du musstest physisch zum Tempel reisen, ständig Tieropfer bringen, diese endlosen rituellen Waschungen. Und weil der Mensch halt fehlerhaft ist, reißt die Verbindung dauernd ab. Das System stürzt quasi ab.
Ja, ständige Abstürze.
Was Hebräer 8 hier dann mit diesem langen Zitat aus Jeremia 31 ankündigt, ist im Grunde das ultimative Cloud-Update.
Aha, ja.
Das neue System wird nicht mehr extern auf Stein gespeichert, sondern direkt in den menschlichen Geist überspielt.
Das beschreibt die historische Dynamik wirklich sehr gut. Das Kernproblem mit der externen Festplatte, also dem Alten Bund, das war laut Text nämlich gar nicht der Code selbst. Das Gesetz an sich war absolut heilig und gut.
Das Problem saß also vor dem Bildschirm.
Ganz genau. Das Problem waren die User. Die Menschen, spezifisch damals die Generation des Exodus, die waren psychologisch und spirituell einfach nicht in der Lage, dieses System fehlerfrei zu bedienen. Sie haben die Vertragsbedingungen immer wieder gebrochen.
Und deswegen spricht Jeremia dann von diesen besseren Verheißungen.
Richtig. Er hatte erkannt, dass ein rein externes Regelwerk, egal wie perfekt formuliert es ist, niemals diese tiefe menschliche Neigung zum Egoismus oder zur Rebellion heilen kann. Es erzeugt höchstens eine Verhaltensanpassung durch die Androhung von Strafe.
Und genau da greifen dann diese drei gewaltigen Upgrades des neuen Bundes, die in der Quelle so detailliert aufgeschlüsselt werden.
Die sind das eigentliche Herzstück, ja.
Das erste Upgrade, das ist die Internalisierung. Gott sagt dadurch Jeremia, ich werde meine Gesetze in ihren Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Wenn wir bei unserer Analogie bleiben, heißt das doch, die Programmierung läuft jetzt nativ im Betriebssystem des Nutzers, oder? Die Motivation, das Richtige zu tun, kommt nicht mehr von außen, nicht durch den Druck der Priester oder gesellschaftliche Ächtung, sondern sie deckt sich mit dem eigenen tiefsten Wollen.
Wir müssen uns echt mal verdeutlichen, was das psychologisch bedeutet. Wenn du ein Gesetz nur befolgst, weil ein Polizist an der Ecke steht, dann bist du im Grunde immer noch ein Gefangener deiner eigenen Impulse.
Ja, du hast einfach nur Angst vor dem Strafzettel.
Genau. Du wirst nur durch externe Gewalt zurückgehalten. Wenn das Gesetz aber tief in dein Herz geschrieben ist, wenn du es wirklich liebst, dann handelst du aus einer völlig freien inneren Überzeugung. Das verändert die menschliche Natur von innen nach außen.
Wahnsinn!
Und das zweite große Upgrade baut nahtlos darauf auf, der direkte Zugang. Jeremia prophezeite eine Zeit, in der niemand mehr seinen Nächsten belehren muss. Warum? Weil ihn alle kennen werden, vom Kleinsten bis zum Größten.
Für die Ohren eines Menschen in der Antike muss das doch geradezu revolutionär, fast schon ketzerisch geklungen haben.
Absolut.
Das alte System war ja extrem hierarchisch. Der Zugang zur Präsenz Gottes war buchstäblich durch dicke Vorhänge abgeriegelt. Da gab es diesen einen Hohepriester, eine einzige Person, die durfte nur ein einziges Mal im Jahr am Versöhnungstag da zitternd in das Allerheiligste gehen.
Mit dem Blut von Opfertieren, ja?
Und der normale Gläubige, der stand irgendwo weit draußen im Vorhof. Und plötzlich verkündet dieser Text: Leute, die Tür steht sperrangelweit offen. Vom ärmsten Bauern bis zum Gelehrten hat jeder die exakt gleiche Standleitung zur himmlischen Zentrale.
Es bedarf keines menschlichen Vermittlers mehr.
Niemanden. Das ist so krass.
Was uns dann unweigerlich zum dritten und für das menschliche Gewissen entscheidenden Upgrade führt.
Die Vergebung.
Genau. Die radikale und endgültige Vergebung. Im Text heißt es: Ich werde mich an ihre Sünden nicht mehr erinnern. Um die Tragweite zu begreifen, müssen wir uns mal in die Psyche eines Gläubigen unter diesem alten Opferkult hineinversetzen.
Das war ja richtig industriell vom Ausmaß her.
Total. Dieser ständige Geruch von Blut, brennendem Fleisch, Weihrauch. Und das suggerierte eine ständige, drückende Angst vor göttlicher Strafe, für Unreinheit. Man fühlte sich eigentlich nie wirklich sauber.
Weil jedes Opfer ja nur so eine temporäre Atempause war.
Richtig. Eine kurzfristige Deckung der Schuld, aber nie ein echtes, finales Ende. Das Gewissen wurde nie völlig entlastet. Der neue Bund verspricht hier aber eine endgültige Amnestie. Der Makel der Schuld ist durch dieses eine, perfekte Opfer dauerhaft aus den Akten gelöscht.
Das klingt nach einer unfassbaren Befreiung. Aber, und da komme ich jetzt zu einem kniffligen Punkt: Wenn wir uns die Mechanik von so einem Upgrade ansehen, drängt sich mir da eine sehr harte Konsequenz auf.
Und die wäre?
Naja, wenn ein neues Betriebssystem installiert wird und das fehlerfrei läuft, dann schmeißt man die alte Harddisk unweigerlich irgendwann in den Müll. Die verliert einfach ihre Daseinsberechtigung. Und der Autor des Hebräerbriefs zieht hier am Ende von Kapitel 8 eine Schlussfolgerung, die es echt in sich hat.
Oh ja, der Vers hat Sprengkraft.
Er schreibt: Indem Gott den Bund neu nennt, macht er den ersten alt. Und was alt und obsolet wird, steht kurz davor, fällig zu verschwinden. Das ist doch keine diplomatische Fußnote mehr. Das ist eine verbale Abrissbirne für das gesamte bestehende religiöse System seiner Zeit.
Hilver beschreibt in seiner Analyse sehr detailliert, wie modernere theologische Strömungen mit dieser kompromisslosen Härte des Textes umgehen.
Ja.
Besonders in der Zeit nach dem Holocaust hat sich dafür bewegt. Wenn man die unbeschreiblichen Schrecken betrachtet, zu denen christlicher Antijudaismus über Jahrhunderte beigetragen hat, ist völlig verständlich, dass moderne Theologen nach neuen Wegen suchen. Das führte zur sogenannten Zwei-Bund-Theologie.
Okay, ganz kurz für dich als Hörer zur Einordnung an dieser Stelle: Ist es extrem wichtig. Wir analysieren hier rein deskriptiv, was in den Quellen steht. Wir nehmen weder theologische noch politische Positionen ein, sondern wir geben wieder, wie Dr. De Silva diesen Diskurs abbildet.
Richtig, wir betrachten das als Analysten.
Genau, also diese Zwei-Bund-Theologie, die besagt im Kern, dass der mosaische Bund für das jüdische Volk weiterhin völlig intakt und gültig bleibt. Der neue Bund durch Jesus wird hingegen als der rettende Weg für die Nichtjuden verstanden. Es gibt also zwei parallele Spuren.
Das ist das moderne Modell genau.
Und das Ziel ist es, den fatalen Irrtum zu vermeiden, dass das Judentum durch das Christentum irgendwie wertlos geworden sei.
Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt in unserer Quelle, Dr. De Silva macht in seiner Arbeit unmissverständlich klar, dass man diese moderne theologische Konstruktion nicht in den Text des Hebräerbriefs hineinlesen kann.
Egal wie gut die Absichten heute sind.
Genau. Er argumentiert streng historisch. Für den Autor des Hebräerbriefs im ersten Jahrhundert existierten keine zwei parallelen Wege. In seiner Gedankenwelt hat der neue Bund den alten vollständig abgelöst. Der alte Tempelkult war für ihn buchstäblich im Begriff zu verschwinden.
Das ist theologisch echt hart. Aber diese Kompromisslosigkeit leuchtet mir irgendwie auch ein, wenn ich mir anschaue, in welcher existenziellen Ausnahmesituation dieser Text entstanden ist.
Das ist der Schlüssel zum Ganzen.
Der Autor saß ja nicht entspannt im Elfenbeinturm und hat so ein interreligiöses Positionspapier für das 21. Jahrhundert geschrieben. Der betrieb akute Notfallseelsorge an vorderster Front. Er schrieb an jüdische Christen im ersten Jahrhundert, die extremem Druck ausgesetzt waren.
Gesellschaftliche Verfolgung pur.
Ja, die wurden aus der Synagoge ausgeschlossen, sie verloren ihren Besitz, ihre Jobs, familiäre Bindungen, nur weil sie sich zu diesem neuen Weg bekannten.
Man muss sich diese psychologische Zerreißprobe echt mal plastisch vorstellen. Du bist einer dieser frühen Christen. Dieser Glaube bringt dir im Moment scheinbar nichts als Elend und soziale Isolation.
Mhm.
Und jeden Tag siehst du diesen gewaltigen, golden, schimmernden Tempel in Jerusalem. Du hörst die Chöre, riechst den Weihrauch. Du siehst eine greifbare, jahrhundertealte Tradition, die dir Sicherheit und Gemeinschaft verspricht. Der psychologische Druck, den Glauben an diesen unsichtbaren Priester fallen zu lassen und in den vertrauten, sichtbaren Kult zurückzukehren, der muss unerträglich gewesen sein.
Wahnsinn! Wenn der Autor in dieser Situation diplomatisch gesagt hätte, ach wisst ihr, der alte Bund ist eigentlich auch noch ein völlig legitimer Weg, dann hätten die doch sofort ihre Sachen gepackt und wären umgekehrt.
Sofort, ohne zu zögern.
Er musste ihnen also zwingend beweisen, dass das, was sie jetzt in Christus haben, dem alten System so unendlich weit überlegen ist, dass eine Rückkehr fatal wäre. Er wertet die sichtbare Welt des Tempels ab, um ihre geistige Resilienz zu stärken.
Geht nicht zurück zu den Schatten, ihr habt bereits die Realität.
Richtig, und genau durch diese seelsorgerliche Strategie, da weitet sich der Blickwinkel jetzt von dieser antiken Gemeinde direkt auf uns heute aus, finde ich zumindest.
Wie meinst du das?
Sein Hörer, wenn diese frühen Christen nur auf ihren unmittelbaren Alltag, auf die letzten 5 Jahre starten, sahen sie nur Verlust. Der Hebräerbrief zwingt sie, intellektuell auszuchecken und auf den Balkon der Heilsgeschichte zu treten.
Ah, okay, ja.
Wenn man die Jahrtausende seit Mose betrachtet, dann standen diese leidenden Menschen und stehen wir heute an einem Punkt unfassbaren Privilegs. Große Propheten und Könige konnten von diesem direkten Zugang zu Gott doch nur träumen. Sie lebten im Schatten, wir leben in der erfüllten Realität.
Das ist ein enorm herausfordernder Gedanke. Dr. De Silva arbeitet das in den Notizen auch scharf heraus. Er schreibt, dass unser Zugang zu Gott kein rituelles Pflichtprogramm für den Sonntagmorgen ist.
Ja, das vergessen wir so schnell.
Wir müssen nicht mehr draußen im Vorhof stehen. Wir müssen keine Angst haben, vom Feuer der göttlichen Heiligkeit verzehrt zu werden. Dieses erstaunliche Privileg wird im modernen Alltag oft zu einer flachen, langweiligen Routine.
Und das bringt mich zu dem Punkt, der mich beim Lesen am stärksten beschäftigt hat. Nämlich die psychologische Herausforderung unseres eigenen Materialismus.
Ein ganz großes Thema.
Der Text verlangt von uns im Grunde, etwas völlig Unsichtbarem mehr zu vertrauen als dem, was wir mit eigenen Händen greifen und messen können. De Silva nennt das unsere Hingabe an den Empirismus, die wir durchbrechen müssen. Aber warum ist das so extrem schwer? Wir sind doch biologisch darauf programmiert, nur dem zu vertrauen, was wir sehen und anfassen können.
Weil die materielle Welt uns eine total verführerische Illusion von Kontrolle gibt.
Illusion?
Ein gut gefülltes Bankkonto, eine stabile Immobilie, hoher beruflicher Status, das sind Dinge, die wir anfassen können, womit wir Sicherheit quantifizieren können.
Okay, das stimmt.
Der Hebräerbrief durchbricht diese psychologische Täuschung radikal. Er argumentiert, schaut euch diese materielle Welt doch mal ehrlich an. Sie verspricht ultimative Sicherheit. Aber sie rostet, sie verfällt, sie bricht in Wirtschaftskrisen zusammen.
Sie ist unzuverlässig.
Genau. Selbst dieser unfassbar mächtige Tempel in Jerusalem, nur wenige Jahre nachdem dieser Brief geschrieben wurde, im Jahr 70 nach Christus, wurde der von den Römern restlos dem Erdboden gleichgemacht. Wer auf das Sichtbare baut, der baut auf Sand. Die Alternative ist die radikale Verankerung in Gottes Schwur.
Also diese feste Zusage aus dem Psalm, du bist Priester in Ewigkeit.
Exakt.
Die bestechende Logik ist also, der Eid des Schöpfers, der außerhalb von Raum und Zeit steht, ist eigentlich eine viel härtere, krisensicherere Währung als alles, was wir auf dieser fehlerhaften Erde anhäufen können.
Und wenn du das als Mensch begreifst, dass dieser unsichtbare Hohepriester in der himmlischen Zentrale unerschütterlich für dich einsteht. Dann verliert die sichtbare Welt plötzlich ihre tyrannische Macht über deine Ängste.
Wow!
Du gewinnst eine tiefe Unabhängigkeit von den Umständen. Eine Integrität, die De Silva als Einfalt des Herzens beschreibt. Du musst nicht mehr panisch nach irdischer Absicherung greifen, weil dein eigentliches Fundament in einer Dimension liegt, die keine Krise der Welt antasten kann.
Weißt du, wir haben heute echt einen enormen Bogen geschlagen. Von dieser schockierenden Erkenntnis am Anfang, dass unsere gesamte sichtbare Welt inklusive unserer größten religiösen Institutionen vielleicht nur der Vorhof zur echten Realität ist, über das gewaltige Cloud-Update, diesen neuen Bund, der die alte externe Festplatte ersetzt und die Gesetze der Liebe nativ in unser Bewusstsein schreibt.
Bis hin zur Aufforderung, diesem Unsichtbaren mehr zu vertrauen als dem Sichtbaren.
Genau. Es zeigt einfach eindrücklich, welch ungeheure theologische und psychologische Tiefe in diesen antiken Texten verborgen liegt.
Wenn man die historischen und seelsorgerlichen Mechanismen dahinter einmal verstanden hat, ja.
Wir hoffen jedenfalls sehr, dass diese intensive Untersuchung deiner Notizen dir heute ein paar echte Aha-Momente geliefert hat, lieber Hörer, und geholfen hat, diese doch sehr dichten theologischen Knoten zu entwirren.
Das hoffe ich auch. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir dich aber noch mit einem letzten Gedanken entlassen. Einem Gedanken, der sich organisch aus der Mechanik des neuen Bundes ergibt, den wir aber so noch gar nicht diskutiert haben.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wenn das erklärte ultimative Ziel des neuen Bundes lautet, dass, Zitat, niemand mehr seinen Nächsten belehren muss, weil alle Gott tief im Inneren kennen. Wie viel von unseren heutigen modernen religiösen Strukturen und Hierarchien funktioniert dann unbewusst immer noch nach dem alten Bund? Verlassen wir uns in unseren Gemeinden vielleicht immer noch zu sehr auf menschliche Priester und Vermittler, anstatt auf die Tatsache zu vertrauen, dass das Gesetz längst in unsere Herzen geschrieben wurde?
Eine sehr provokante, aber wichtige Frage. Bauen wir vielleicht jeden Sonntag mit viel Aufwand aufs Neue diese temporäre irdische Kulisse auf? Nimm diese unbequeme, aber vielleicht auch enorm befreiende Frage einfach mal mit, wenn du das nächste Mal durch das Portal eines großen Kirchenraums gehst. Danke fürs Zuhören bei unserer heutigen Analyse und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.